Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zur WM-Kabine. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und das Turnier hat gestartet. Wir haben die ersten 90 Minuten gesehen. Neben mir, wie immer, unser Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Kumbi, servus.
Servus, vielleicht sollten wir dich auch noch vorstellen. Du bist.
Darfst du gerne machen.
Manni Sedelbauer, ebenfalls Nationalmannschaft.
Ich gern selber vorher, nicht oder?
Ja, muss man aber machen. Wenn du jetzt irgendjemanden kennenlernst, musst du auch dich selber vorstellen. Sorry. Also, die eine Stimme gehört mir, die andere Stimme gehört Manni Sedelbauer, ebenfalls Nationalmannschaftsreporter rund um Sport 1. Und wir haben ja nicht nur die ersten 90 Minuten gesehen, sondern wir haben auch die zweiten 90 Minuten gesehen. Aber wir wollen uns jetzt mal konzentrieren auf diese ersten 90 Minuten Fußball, das Eröffnungsspiel. Mexiko, Südafrika, was ist dir hängen geblieben? Müssen wir vielleicht erstmal über die Eröffnungsfeier sprechen?
Ja, können wir sehr gerne machen. Ich fand sie relativ lange. Also es gab zwischendrin natürlich eine kurze Pause, aber ich weiß, ich habe auf die Uhr geguckt, da war es 20 vor 2 und dachte dann, shit, in 20 Minuten beginnt die Weltmeisterschaft und ich habe hier noch zu tun, ich muss noch einen Text schreiben. Und dann hast du mir aber gesagt, nee, das fängt schon um 15 Uhr Ortszeit bei uns an und dann hat man noch ein bisschen Zeit. Also ich finde das schon lange und ich weiß nicht, ob sich das viele Leute komplett angucken, aber was mir auf jeden Fall gefallen hat, Auftritt von Shakira, der hat schon eingeheizt, oder?
Ja, da gibt's aber mittlerweile Verschwörungstheorien, dass das gar nicht Shakira war. Also ich habe ein paar Instagram-Reels gesehen, da wird behauptet, es wäre eine Doppelgängerin gewesen, weil Shakira anders tanzt und ein anderes Gesicht hätte. Aber ja, da wollen wir uns jetzt nicht
beteiligen. Könnte aber auch gut sein natürlich, weil Shakira immer und überall ist gefühlt, ne? Wenn es um Fußball geht, wenn es um Eröffnungszeremonien geht und so weiter, gefühlt ist immer Shakira vor Ort.
So wie Jürgen Klopp in fast jedem Werbeblock 40.000 Mal zu sehen ist.
Nein, also das fand ich trotzdem cool, die Eröffnungsfeier. Ich glaube, angemessen und ich meine, so viel braucht's auch gar nicht bei diesem Stadion, bei diesem Aztekenstadion. Und wenn du siehst, was auf der Tribüne los war, was auf den Rängen los war, die haben eine riesengroße Party gefeiert und das, finde ich, steckt schon an, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das im TV immer so genau rüberkommt wie im Stadion. Das kennen wir ja auch, dass das oftmals ein Unterschied ist. Ich habe Feedback bekommen aus Deutschland, die gesagt haben, boah, da war aber wenig los. Bei unserem Fernseher wirkte es jetzt ein bisschen nach mehr und ich glaube, als Aztekenstadion braucht man nicht drüber reden. Also wenn Rudi Völler sagt, das ist das Stadion mit Abstand, das ihm am meisten gibt, dann darf man das glauben. Also ich glaube, das war ein würdiger Rahmen. Das war die richtige Entscheidung der FIFA, dass man bei diesen drei Gastgebern sich für das Eröffnungsspiel den Gastgeber aussucht, der eben dann doch die größte Fußball-Tradition hat. Und das ist eindeutig Mexiko. Und wenn wir sportlich werden wollen, boah, also Mexiko hatte leichtes Spiel. Das,
ja.
Da muss ich sagen, da waren die Südafrikaner, ja, das waren teilweise eine Klasse schlechter. Da haben sie mir ein bisschen leid getan. Ja.
Ich zitiere jetzt meinen Kumpel aus Köln, liebe Grüße an der Stelle, der hatte mir nach dem Eröffnungsspiel geschrieben, in der Kreisliga habe ich schon bessere Spiele gesehen.
Oh.
Aber ganz so schlimm war es nicht. Ganz so schlimm war es nicht, aber wie du schon sagst, es war wirklich ein Klassenunterschied. Ich habe mir von den Südafrikanern deutlich mehr erwartet. Man muss aber auch sagen, dass es, finde ich, die Mexikaner gut gemacht haben. Auch wie sie dann die Tore herausgespielt haben, fand ich schon sehenswert und ich glaube, also wir haben in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen, Gruppenphase sollte für viele Mannschaften möglich sein, die zu überstehen, aber ich glaube, Mexiko könnte schon gerade mit dem Publikum, gerade zu Hause, gerade mit den klimatischen Bedingungen, die sie ja gewöhnt sind, könnten schon auch weit kommen im Turnier.
Ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ich hoffe, dass sie nicht diesen Geheimfavoriten tot sterben, die waren ja schon öfter mal so Thema, aber jetzt klar, mit dem Heimvorteil, die dünne Luft, da, oder also die hohe, wegen aufgrund der Höhe, die dünne Luft, da kann man sich dann schon Vorteile erarbeiten. Der Schiedsrichter, gestern kurz nach der Partie, habe ich mir gedacht, puh, das war schwierig. Jetzt habe ich ein bisschen noch mehr drüber nachgedacht, habe mir die Szenen angeschaut. Erste rote Karte, klare Entscheidung eigentlich, ist eine Notbremse. Zweite rote Karte hat wieder lange gedauert. Was heißt wieder? Hat lange gedauert. Man merkt also auch bei Weltmeisterschaften ist das Thema VAR eins, das mit zeitlichem Aufwand verbunden ist. Da fand ich es ein bisschen komisch, dass er ewig lang erzählt hat und ich glaube, er wusste gar nicht, wohin er will mit seinen Sätzen.
Bild des Auftaktspiels, würde ich sagen. Als ihn da der Südafrikaner angeguckt hat und wusste gar nicht, was los ist.
Ja, also auch der andere Südafrikaner.
Und uns ging es ja auch so, ne? Am Bildschirm, ich habe irgendwie versucht, dazu zu hören oder dem zu folgen. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es da von der FIFA die Vorgabe gab, dass er sich das so ausführlich erklären muss.
Und möglichst kryptisch.
Ja, möglichst kryptisch. Und dann war das jetzt auch kein Oxford-Englisch. Das will ja auch nicht sprechen. Also da wird uns noch einiges bevorstehen in Sachen Schiedsrichter.
Ich fand
Ja, bitte. Und der dritte Platzverweis, der dann gegen Mexiko, fand ich ein bisschen hart. Also es war so ein handelsüblicher Zweitliga-Zweikampf. Hätte gelb gereicht.
Ja, ich finde auch, jede Entscheidung war eigentlich ein bisschen strenger. Also erste gebe ich dir absolut recht, ist eine rote Karte. Bei der zweiten war es dann schon so, boah, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl reicht vielleicht auch die gelbe Karte. Und die letzte war für mich dann einfach, ja, ich weiß auch nicht.
Der Mann ist ja Brasilianer. Was heißt denn Fingerspitzengefühl auf Portugiesisch?
Boah. Google ich. Googlest. Oder weißt du es?
Nein, ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß es natürlich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft sich vorbereitet auf das erste Spiel bei dieser Weltmeisterschaft gegen Curaçao in Houston. Und bei der gestrigen Pressekonferenz haben wir festgestellt, es wird viel auf die Abwehr ankommen. Jetzt vielleicht nicht gegen Curaçao, aber für den gesamten Turniererfolg. Und da gibt's zwei Männer, die aus der Innenverteidigung nicht mehr herauszulösen sind.
Einer, der auf jeden Fall unfassbar selbstbewusst ist. Nico Schlotterbeck.
Ja, also Nico Schlotterbeck. Man kennt ja seinen Muskeljubel aus Dortmund. Und das hat er dann auch gestern bei der Pressekonferenz.
Auch verbal hat er dann die Muskeln spielen lassen.
Verbal ließ er die Muskeln spielen. Und überraschend war dann, dass er erzählt hat, auf dem Platz ist der Jonathan Tah ist da der Chef, weil er lauter ist, weil er die Höhe vorgibt, weil er der Organisator ist und er hängt sich da ein bisschen an. Er mag das gerne, Nico Schlotterbeck, wenn er sich ein bisschen anlehnen kann am Abwehrpapa Jonathan Tah. Das hat mich dann doch überrascht.
Ja, weil Nico Schlotterbeck eigentlich ein Typ ist, der, um es jetzt mal bisschen übertrieben darzustellen, von sich eigentlich behauptet, dass er alles kann. Also er kann abräumen, er kann Spielaufbau, es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann. Das passt natürlich auch zu seiner Art. Abseits des Platzes, wahnsinnig extrovertiert, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, für jeden Spaß eigentlich zu haben. Und auf dem Platz ist es dann offenbar genau umgekehrt und das ist sehr interessant, dass er das so über Jonathan Tah sagt. Ich finde es auch total reflektiert, wie er das beschreibt, weil in Dortmund ist es eigentlich genau das Gleiche. Das hat er ja auch gesagt, ne? In Dortmund hat er dann den Waldi, also Waldemar Anton, der eigentlich genau die Rolle in Dortmund übernimmt wie Jonathan Tah bei der deutschen Nationalmannschaft. Und das tut ihm insofern gut, weil er sich dann einfach auf sein Spiel konzentrieren kann. Nico Schlotterbeck ist einer, der kann oder ist in meinen Augen einer der besten Innenverteidiger in Europa, wenn er sich auf sein Spiel konzentriert. Es gibt dann so Momente, haben wir auch in der Saison gesehen, wo er dann vielleicht ein bisschen zu viel will, wo er sich ein bisschen zu viel Verantwortung auflädt, wo er ja die besonderen Momente kreieren will und das steht ihm einfach nicht. Also er ist am besten, wenn er sich auf sein Spiel, das ist vor allem eben Aufbauspiel und dann natürlich auch die Zweikämpfe, einfach konzentrieren kann und dann macht er eine richtig gute
Das klingt und klang dann aber so ein bisschen nach mentalen Problemen bei Nico Schlotterbeck, zum Beispiel, also bei mentalen Unsicherheiten. Er hat ja auch gesagt, bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, da war er sich dessen noch gar nicht bewusst, wie groß so ein Turnier ist.
Fand ich sehr bemerkenswert.
Und was da die mentale Belastung ist, davon hat er auch erzählt. Und wenn er selbst erklärt, okay, ich brauche das, ich brauche einen Mann neben mir, der mich ordnet, der mich führt, der auf mich aufpasst, damit ich mich auf mein Spiel konzentrieren kann. Sagt das ja viel aus, ist aber jetzt nichts, wo man irgendwie blöd daherreden müsste oder wo man sagen müsste, was ist denn das für ein Weichei, der braucht immer einen Papi, sondern wenn man sich selbst so einschätzen kann und das dann auch offen zugibt, ist das vollkommen in Ordnung und muss man auch so akzeptieren und wertschätzen. Große Wertschätzung bekommt ja Nico Schlotterbeck angeblich auch aus Spanien.
Ja.
An wen wird er sich denn in Zukunft bei Real Madrid anlehnen? An Antonio Rüdiger?
Antonio Rüdiger zum Beispiel, ja. Nein, Quatsch. Ja, ich meine das Thema, wer die Dortmund-Woche hört, kennt es natürlich. Es verfolgt uns seit Wochen, seit Monaten. Es ist das Thema der Saison gewesen. Bleibt er, geht er, was passiert mit
ungefähr
ihm?
Ungefähr so wie bei uns in München, Manuel Neuer und das Comeback der Nationalmannschaft.
Korrekt. Das zeigt natürlich auch, wie wichtig er für Borussia Dortmund ist. Er ist jetzt natürlich auch wahnsinnig wichtig für die Nationalmannschaft, aber bleiben wir mal in Dortmund. Er hat sich Zeit gelassen bei seiner Entscheidung, sehr viel Zeit gelassen. Er hat auch, das würde er sich auch selbst eingestehen, vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, aber für sich. Er hat auch darauf spekuliert, dass es vielleicht Angebote gibt, früher in
dass vielleicht die
dieser
Bayern
Saison,
mit der Aubameyang
dass die Bayern vielleicht ernst machen, dass sie da einen Vorstoß wagen, dass vielleicht Real früher den Schritt nach vorne macht, aber wir kennen es, diese Top-Clubs lassen sich immer länger Zeit, die warten bis nach der WM, gucken, was passiert. Und am Ende hat die klare Bekenntnis zum BVB gefehlt und er hatte keine Perspektive woanders. Also hat er gesagt, komm, ich verlängere. Und das war auch trotzdem für beide Seiten ein feiner Zug, muss man sagen, weil auch Borussia Dortmund profitiert finanziell davon. Er hat nur einen Vertrag bis 2027. Er könnte nächsten Sommer ablösefrei gehen. Und das wollten sie natürlich auf jeden Fall verhindern. Er hat sich aber, und deshalb kommt jetzt auf dein Naja, und da gibt es auch viele Dortmund-Fans da draußen, die sagen, ja, das ist doch kein Bekenntnis, ein Hintertürchen offen gelassen. Und dieses Hintertürchen besagt eben, er könnte nach der Weltmeisterschaft Borussia Dortmund noch verlassen, nicht bis zum Ende des Sommertransferfensters, also nicht bis Ende August, aber eben nach der WM. Und da ist eben Real Madrid ein Kandidat, zu dem er per Ausstiegsklausel wechseln könnte.
Ich habe eine Metapher parat. Schatz, ich möchte mich gerne scheiden lassen. Ich nehme jetzt auch schon mal den Ehering runter. Aber auf dem Papier bleiben wir bitte noch verheiratet, weil die Mädels in der Bar sind nicht so hübsch, wie ich dachte. Wir warten noch ein bisschen ab. Und dann lasse ich mich aber wirklich scheiden. So klingt es für mich.
Ja.
Und da wäre ich als Ehefrau, in Klammern Borussia Dortmund, beziehungsweise ja. Fans von Borussia Dortmund, wäre ich auch ein bisschen bestürzt.
Ja, ja.
Bestürzt, wie man so mit einem Verein umgehen kann.
Ja.
Mit den Emotionen.
Ja, ich kann es verstehen. Ich glaube, es ist unfair, das jetzt nur ihm zuzuschreiben, weil ich glaube, so romantisch, wie du es gerade dargestellt hast, wie es im normalen Leben möglichst zugehen sollte, ist der Fußball halt einfach nicht mehr, gerade der Profifußball. Man könnte es natürlich auch umkehren und sagen, vielleicht ist das Verhältnis ja auch ein bisschen angekratzt, aber Nico Schlotterbeck probiert es nochmal mit so einer Eheberatung, jetzt trotzdem weiterzumachen. Der sieht trotzdem die Zukunft in Dortmund. Und falls es dann doch nicht funktioniert, die Partnerschaft, dann funktioniert es halt nicht. Also vielleicht kann man ihm das zugutehalten. Ich bin jetzt auch kein Anwalt vor ihm. Er hat sich dieses Hintertürchen offen gelassen. Nicht selten wird dann so eine Ausstiegsklausel oder so eine Ausstiegsoption dann auch gezogen. Das ist sein Traumverein Real Madrid, da brauchen wir nicht drum herum reden. Und ich glaube, wenn die ernst machen, wenn die einen Innenverteidiger brauchen und das Geld auf den Tisch legen, dann sind sich auch alle Seiten darüber bewusst, dass er jederzeit den Verein verlassen kann.
Danke. Ich hätte jetzt eine total gute Überleitung, weil du gesagt Anwalt. Dann komme ich natürlich auf Advokat. Dick Advokat ist Trainer von Curaçao. Der Mann trainiert ja den
der
nächsten Gegner.
Der kommt richtig aus der Kalten, aber machen wir.
Nee, das machen wir jetzt nicht, weil ich vorher noch drüber reden wollte. Okay. Wenn wir dieses Traumpaar, Jonathan Tah und...
Jetzt wird's mir schwindelig. Tah, Schlotterbeck, Dick Advokat und jetzt doch wieder...
Sittelbauer, Kumberger, das wirst du ja hinkriegen.
Alles klar.
Also, wenn wir dieses Traumduo, dieses selbsternannte Traumduo in der Innenverteidigung bei Deutschland haben, nämlich Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck, gleich erkläre ich auch, warum ich Jonathan Tah gesagt habe vorher.
Das ist wichtig, ja.
Was ist da passiert mit Antonio Rüdiger? Werden wir den jemals wieder sehen? Ist der überhaupt Innenverteidiger Nummer 3? Oder ist Antonio Rüdiger sogar mittlerweile Innenverteidiger Nummer 4? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn sich jetzt Jonathan Tah verletzt und der Bundestrainer geht zu Schlotti und sagt, Schlotti, ich weiß, du brauchst jemanden, hast du selber gesagt, an dem du dich anlehnen kannst. wen möchtest du denn da neben dir haben? Dann könnte ja Schlotti tatsächlich sagen, bitte den Waldi, weil den bin ich gewohnt von Borussia Dortmund, der macht das ganz gut. Und dann wäre Antonio Rüdiger tatsächlich nur noch Innenverteidiger Nummer 4.
Ja, man hört tatsächlich sehr, sehr wenig von ihm. Ich glaube schon, dass er auch so eine Rolle einnehmen kann. Und das hat er ja auch in der Vergangenheit, diese Rolle eingenommen, in der der absolute Abwehrboss war in der deutschen Nationalmannschaft. Von daher glaube ich, Nico Schlotterbeck könnte sich auch an Antonio Rüdiger anlehnen. Ich glaube nur aus den vergangenen Wochen und Monaten sehe ich tatsächlich Walter Martinsson vor Antonio Rüdiger. Walter Martinsson hat halt auch noch den Vorteil, er kann theoretisch, und deshalb ist er auch dabei, er kann Außenverteidiger spielen, er kann links spielen, er kann rechts spielen. Er ist übrigens auch gelernter Sechser, also sogar das, ich glaube, da besteht jetzt kein Bedarf bei der deutschen Nationalmannschaft, da gibt's andere, aber er ist einfach wahnsinnig flexibel und in Dortmund hat er wirklich eine bärenstarke Saison gespielt. Er ist der unangefochtene Abwehrchef und für Nico Schlotterbeck wäre das mit Sicherheit die bessere Wahl. Toni Rüdiger ist tatsächlich so ein Stück weit, wie ich finde, in Vergessenheit fast schon.
Ja, aber also für Schlotti wäre es die richtige Wahl, mit Waldemar Anton zusammenzuspielen. Aber wäre es denn für Deutschland die richtige Wahl? Und das wage ich zu bezweifeln, weil ich finde schon, dass wir so ein bisschen herbere Spielertypen wie einen Antonio Rüdiger manchmal auch ganz gut gebrauchen können. Und wenn es nur darum geht, die letzten 20 Minuten ja, ein Ergebnis.
Klar. Je nach Situation kann dir so einer gut tun, beispielsweise auch David Daumer, sprechen später vielleicht auch nochmal kurz über seine Rolle in der Hierarchie der Mannschaft. Aber Toni Rüdiger haben die beiden so ein Stück weit vergessen gemacht, weil sie es einfach richtig gut machen, weil sie sich richtig gut ergänzen. Gerade so diese Kombination aus dem Aufbauspiel mit Nico Schlotterbeck, mit seinem starken linken Fuß. Er spielt viele mutige, auch mal riskante Bälle, die auch mal in die Hose gehen. Mhm. Da hast du ein Lieblingsbeispiel, ne? Ein
Spiel. Naja, das Länderspiel in der Schweiz.
Ja, na, die, das war nicht seine Glanzstunde.
Ja, die Bälle kann er sich nicht einrahmen, die er da gespielt hat.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber genau das will der Bundestrainer sehen. Er ist unangefochten.
Fehlpässe will er sehen,
Bundestrainer? Nein, er will mutige Spielweise sehen. Und dass sich dann mal ein Fehlpass einschleicht, ist, glaube ich, normal. Er versucht es, glaube ich, zu dosieren. Da wurde auch vom Bundestrainer hingewiesen, dass er vielleicht nicht jeden Pass super riskant spielen muss, dass er auch mal nur den Sicherheitsball spielt, wie das Jonathan Tah macht. Der ja aber eben dann im Gegensatz zu Nico Schlotterbeck ein absolutes Zweikampfmonster ist. Ne? Das haben wir im Testspiel gegen die USA gesehen. Er hat gefühlt immer den Gegenspieler blocken können, immer noch einen Fuß einstellen können. In München hat er auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ich finde, er hat auch nochmal, ich habe ihn ja in Leverkusen noch häufiger gesehen.
Und das war ja seine Premierensaison.
Genau, weil ich ja für den Westen zuständig bin, finde ich, hat er in München nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen mit der, also Leverkusen hat natürlich keine schlechten Spieler, aber nochmal mit der Qualität, die bei Bayern nochmal dazukommt, mit der individuellen Qualität, da kannst du dich natürlich auch nochmal verbessern. Und die Bayern haben ja von Anfang an drauf gesetzt und haben gesagt, Jonathan, du bist einer unserer neuen Führungsspieler, ist auch gleich in den Spielerrat gewählt worden, ist jetzt auch jemand, der gemeinsam mit Joshua Kimmich die Prämien für die deutschen Nationalspieler ausverhandelt hat. Er hat gesagt, ja, wir sind kurz davor.
Ja, ja.
Ich finde es ein bisschen seltsam, dass das so öffentlich diskutiert wird. Ich meine, in den 90ern sind die Frauen mal Weltmeisterinnen geworden oder Europameisterinnen und haben ein Kaffeeservice bekommen vom DFB.
Ja, Gott sei Dank sind die Zeiten heutzutage ein bisschen anders, auch wenn immer noch ganz, ganz viel fehlt, dass das ansatzweise auf einer Ebene stattfindet.
Andere Geschichte, Pierluigi Collina hat mal, der glatzköpfige Schiedsrichter, der hat mal irgendein Jubiläum gefeiert und ich weiß nicht, vom DFB oder von der UEFA, hat er einen Föhn geschenkt bekommen.
Das finde ich schon wieder gut. Das finde ich schon wieder sehr, sehr gut.
Ich weiß gar nicht, ob das Absicht war oder nicht.
Ja. Hat er WM-Finale 2002 gekiffen?
Ja, tatsächlich. Ne? Wenn ich mich recht entsinne.
Mir ist nur eingefallen wegen Frisur, dann habe ich irgendwie sofort natürlich an den brasilianischen Ronaldo gedacht.
An den dicken Ronaldo, an den R9.
Jamie Leveling, wann kommt da die Frisur?
Wir werden sehen. Ich weiß nicht, was da die Vorgaben sind.
Um es vielleicht abzuschließen. Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, perfekte Duo. Und jetzt musst du aber noch erklären,
warum du Jonathan gesagt hast. Also, ich denke, ihr schaut euch alle im Livestream die Pressekonferenzen des DFB an. Und da werden einige schon die Szene gesehen haben. Ein sehr verdienter, ein langjähriger Kollege, also der hat sehr viele Weltmeisterschaften schon mitgemacht, sehr viele große Turniere. Günther Klein vom Münchner Merkur hat nicht gesagt Jonathan, sondern hat gesagt Jonathan. Und wir haben im Publikum schon ein bisschen angefangen zu kichern, aber ist nicht schlimm. Finde ich nicht schlimm, wenn man mal den Namen anders ausspricht. Also ich glaube auch nicht, dass David Raum sauer wäre, wenn man mal David sagen würde. Das Lustige war
Steven,
nur...
Steven. Farmer.
Steven, ja, okay, ja, klar. Bitte. Wieso Farmer?
Nein.
Farmer
nicht. Doch, ich bin der Farmer.
Du bist der, mit Bauer, bist du der Farmer. Der Berger ist der Mountainer.
Ja.
Der Mountain. Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Nico Schlotterbeck fand das so lustig, dass da tatsächlich Jonathan gesagt wurde. Und auch Jonathan Tah konnte sich dann nicht mehr halten. Und wir gehen fest davon aus, weil das bei der Pressekonferenz dann auch passiert ist, dass Nico Schlotterbeck den Jonathan Tah jetzt konsequent Jonathan nennen wird.
Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich in der Mannschaft so ein Running Gag werden könnte.
Armer Jonathan Tah. Naja, aber ich denke mal, wenn bei der Mannschaftsaufstellung, wenn der vorgelesen wird und das ein englischsprachiger Stadionsprecher ist, dann wird er auch Jonathan sagen. Also so weit hergeholt ist das Ganze nicht.
Also ich find's auch alles halb so wild. Wir können auf jeden Fall froh sein, dass wir eines der besten Innenverteidiger-Duos Europas, sogar der ganzen Welt haben, so hat es der Nico Schlotterbeck ausgedrückt. Ich mag es, wenn einer so vorangeht, baut natürlich schon auch ein bisschen Druck auf. Also er muss schon auch ein bisschen abliefern und ohne jetzt wieder auf irgendwelche Spiele aus der Vergangenheit gucken zu wollen, Nico Schlotterbeck, ein paar offene Rechnungen, sage ich mal, hat er noch voll BFB, ne?
Ja, aber ich habe ihn jetzt so wahrgenommen, nicht mehr ganz so motzig und genervt wie 2024 bei der Europameisterschaft. Da wurde er ja auch auf das ein oder andere Fehlerchen aus der Weltmeisterschaft 2022 angesprochen. Und er geht, glaube ich, mit kritischen Fragen ein bisschen lockerer um als früher. Da ist er auf alle Fälle gereift. Und das stimmt mich hoffnungsvoll, dass das da klappt in der Innenverteidigung.
Gutes Duo. Unterhaltsame Pressekonferenz, genauso wie ja am Tag davor, ne? Lass uns mal nochmal nach dieser Rudi Völler PK, darüber haben wir das letzte Mal schon gesprochen, diese Pressekonferenz am Mittwoch nochmal beleuchten.
Ja.
David Daum mit seinem Mannschaftskollegen und dem Nachrücker Asan Ouedraogo. Und ich muss für mich sagen, vielleicht kennst du es anders aus Münchner Zeit mit Thomas Müller und so, für mich war das eine der unterhaltsamsten Pressekonferenzen, auf denen ich jeweils war.
Ja, es war eine für mich überraschend unterhaltsame Veranstaltung, weil man ja auch denken hätte können, dass Asan Ouedraogo erstmal zurückhaltend ist. Aber der war so erfrischend ehrlich und hatte so das Herz auf der Zunge und hatte so kleine Feinheiten und war so ehrlich, wie er dann erzählt hat, dass der Bundestrainer ihn gefragt hat, ob er betrunken ist, weil er sich so gefreut hat am Telefon. Und er war hart am Chillen, oder? Absolut am Chillen.
Auf der Liga und war hart am Chillen. Ja.
Hart am Chillen. Also das war sehr erfrischend und David Raum war da auf dieser Pressekonferenz auch der kongeniale Partner. Der ist ja auch jemand, der eher vom lockeren Spruch kommt und dann erzählt hat, wie das so abläuft, eher als Kabinen-DJ. Dann hat er noch gesagt, vielleicht schnappen sie sich ein Eichhörnchen. Da würde ich ihm aber davon abraten. Also ich habe, so freundlich wie die Amerikaner hier auch sind, ich glaube, wenn du dir einfach so ein Eichhörnchen schnappst und es in den Käfig sperrst, dann kommt die State Police. Ja,
dann würde ich aber auf den Tierschutz einschalten, ist es schon. Ja, schon okay.
So nicht
letztes Mal der Kanarienvogel, jetzt ein Eichhörnchen. Nee, das ist schon gut so. Wir sollen lieber wieder einen Baum pflanzen oder was auch immer. Ich fand, die Überredungskunst haben sich definitiv gelohnt. Das DFB, der DFB-Medienabteilung, weil Asan Ouedraogo wollte er eigentlich erst gar nicht auf der Pressekonferenz. Aber natürlich haben wir auch nachgefragt und wollten ihn natürlich schon sehr, sehr gerne sprechen. Und ich fand, er hat wirklich eine sehr, sehr gute, einen sehr, sehr guten Eindruck abgeliefert. Ich bin mal gespannt. Er ist ja schon so einer, er hat sich selbst so als unberechenbaren Freestyler bezeichnet. Diese Lockerheit, die er zuvor auch Lennart Kahl ausgestrahlt hat, die auch, glaube ich, der deutschen Nationalmannschaft sehr, sehr gut getan hat. Der könnte schon, ja, das auch reinbringen. Jetzt, glaube ich, ist er anders als Lennart Kahl vielleicht nicht zwingend zunächst im Turnier ein Startelf-Kandidat, aber es kann sich ja alles noch entwickeln und alle mögen ihn, weil er nicht nur auf dem Feld, sondern auch daneben einfach richtig, richtig feiner, ein ganz, ganz höflicher Typ ist, sehr, sehr gut erzogen und deshalb, glaube ich, können wir alle froh sein, dass er dabei ist. Bei David Daum fand ich es auch spannend, du hast schon gesagt, sehr lockere Zunge, hat dann aber auch bei Themen, die für ihn zumindest ja ein bisschen ja negativer wirken, oder wir können es ja einfach sagen, ne, er hat seinen Stammplatz verloren. Er hat seinen Stammplatz an Nathaniel Brown verloren, hat auch selbst
eingesehen, dass er aktuell zumindest hinten dran ist und trotzdem hat er sich, finde ich, sehr, sehr gut verhalten.
Ja, stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Viele vergessen ja, wie lange David Raum eigentlich schon im Kreis der Nationalmannschaft unterwegs ist. Der hat schon mehrere Höhen und Tiefen erlebt und der war ja auch bei der Europameisterschaft nicht gesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass er ist nicht weit davon entfernt, in die Startelf zu rücken. Also ich sehe jetzt Nathaniel Brown als relativ unerfahrenen Nationalspieler nicht so viele Nasenspitzen vor David Raum. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sich im Turnierverlauf noch ändert, auch wenn ich Nathaniel Brown auf alle Fälle wünsche, dass der durchstartet und vielleicht ein kleiner Star dieser Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht wird.
Ja, und denk an die Worte von Nico Schlotterbeck bei seinem ersten Turnier. Wusste er gar nicht so richtig, was da auf ihn zukommt. Ja. Und ich glaube, Testspiele schön und gut, auch eine Saison in Frankfurt, wo du performst, schön und gut. Und das war ja auch wirklich stark, was er abgeliefert hat. Aber so eine Weltmeisterschaft ist dann schon auch für den Kopf nochmal eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz andere Drucksituation. Und wenn du dann im 16. Achtelfinale einen guten Gegenspieler hast und dir da vielleicht dann durch den Kopf geht, ey, wenn ich den vorbeilasse, dann könnten wir ausfliegen, dann bin ich vielleicht der Boomer der Nation.
Ja, ich glaube,
ist das vielleicht schon
eine ganz andere Nummer. Dessen musst du dir immer bewusst sein, dass du halt wirklich immer unter der Beobachtung stehst der ganzen Fußballnation. Also das interessiert dann nicht nur die Frankfurter Fans, was da passiert, sondern querbeet die ganze Fußballnation wird dich dann bewerten. Auch das mediale Interesse ist größer, auch das internationale mediale Interesse. Also wenn du da einen doofen Fehler machst, dann gehst du viral und dann kann es sein, dass sie dich in 10 Jahren immer noch auf irgendwelche Fehler ansprechen. Also das ist mental, glaube ich, tatsächlich nicht leicht zu bewerkstelligen, so eine Weltmeisterschaft.
Die Bayern werden auch ganz genau hingucken, was er macht.
Nee, also die Bayern sind sich sicher, dass sie Nathaniel Brown brauchen und wollen. Spannend wird's für all die Bayern-Fans da draußen, was dann mit Alphonso Davies passiert. Ich habe ja schon vor mehreren Wochen gesagt, dass er nicht unverkäuflich ist. Es deutet vieles darauf hin, dass die Bayern 2027 Alphonso Davies wirklich dann abgeben wollen, wenn was kurzfristig reinkommt. Jetzt spielt er ja zum Auftakt bei dieser Weltmeisterschaft nicht. Wenn kurzfristig was reinkommt, werden die Bayern sich das auch überlegen, weil Alphonso Davies jemand ist, der aus Sicht der Bayern-Bosse einfach zu teuer ist, zu verletzungsanfällig. Und der Deal rund um Nathaniel Brown ist ein Deal, der darauf hinweist, okay, die Zeit von Alphonso Davies ist nicht in Stein gemeißelt beim FC Bayern, sondern da kann sich was rühren und da kann auch etwas passieren.
Fällt fürs Auftaktspiel, glaube ich, auch.
Genau.
Der Kanadier.
Habe ich ja gerade gesagt.
Twitter-Fame. Habe ich nicht zugehört.
Oder? Ja, du hast wieder keine Ahnung, wo du da mit den Gedanken warst. Vielleicht warst du mit deinen Gedanken.
Genau, da war ich.
Bei Erling Haaland.
Ui.
Den hast ja du besucht.
Ja.
Wie geht's ihm?
Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Ich war unweit der deutschen Nationalmannschaft im Quartier der Norweger in Greensboro. Dort bin ich auch schon gelandet tatsächlich, haben einen Flughafen. Ist ein bisschen näher tatsächlich auch als Charlotte. Und da war ein öffentliches Training und da habe ich vorbeigeguckt und da waren sehr, sehr viele, ja, oder sagen wir, es war gemischt, es waren sehr, sehr viele Amerikaner.
Gerade noch die Frage, waren das native Norweger?
Oder ein paar Norweger habe ich tatsächlich getroffen mit Wikingerhelmen, mit Zöpfen, es war unfassbar heiß, also man konnte eigentlich fast nicht in der Sonne stehen und die mit ihren Zöpfen und jetzt sind das natürlich auch vom Typen her keine Südländer, also für die war es schon auch richtig knackig.
Ja, Sonnencreme gebraucht.
Da waren noch wie so eine Bewässerungsanlage, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie so Zelte und da gibt's so eine ganz feine
Das gibt's in Vergnügungsparks.
Ja, genau.
Gibt's das oft, wo man dann da durchgehen kann.
Und die haben sich da alle aufgehalten. Genau. Und natürlich waren aber auch sehr viele amerikanische Fans oder zumindest Fußballfans eben vor Ort. Was übrigens sehr witzig war und das spricht natürlich auch für den Hype, den Erling Haaland dort auslöst. Die meisten hatten, glaube ich, ein Trikot von Manchester City an und kein norwegisches Trikot. Also da ist, das ist Wahnsinn, was da los ist, wenn dieser Typ kommt. Das ist halt wirklich ein absoluter Star.
Ja, mein Neffe ist genauso semmelblond wie Erling Haaland und der ist auch ganz verrückt danach. Der fragt mich immer, ob ich Erling Haaland schon mal gesehen habe. Ja. Und dann versuche ich ihm zu erklären, ja, ich war beim ersten Bundesligaspiel von Erling Haaland im Stadion. Und das kapiert er aber gar nicht, dass
Dortmund?
In Augsburg.
Drei Tore?
Eingewechselt worden, Tore gemacht.
Ja.
Peng, peng. Der Stern, da hat er ja noch kurze Haare. Mhm. Und hat Interviews gegeben. I'm very happy. I'm looking forward to my next match.
Mittlerweile ist er, glaube ich, unterhaltsam, ne? Oder?
Ja, ja.
Unterhaltsamer.
Ja, ja, klar.
Der weiß jetzt schon auch so ein bisschen, wie es sich heißt, gehört, in der Öffentlichkeit auch zu
tun, ne? Aber es gehört ja zum Gesamtpaket eines Weltstars mittlerweile dazu, dass du auch ein bisschen unterhaltsam bist und nicht nur drei Wortsätze rausdrückst. Ja,
aber aus 16, 17,
18. Das weiß natürlich ein Weltstar wie Nico Schlotterbeck auch, hat man auf der Pressekonferenz gesehen.
So ist es. Aber aus 16, 17, 18 Metern haut er tatsächlich jeden in die Maschen. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und generell, ich weiß, wir haben davor schon über einen Geheimfavoriten gesprochen, nämlich Mexiko, aber meiner wäre tatsächlich Norwegen. Jetzt vielleicht nicht auf den Titel, aber ich sage jetzt mal wirklich, also, jeder
Geheimfavorit heißt auf den Titel.
Ja, ja, nee, also
Geheimfavorit aufs Achtelfinale gibt es nicht.
Ja, das ist richtig. Geheimfavorit, oder nennen wir es Überraschungsteam. Also das ist für mich ein Team, was wirklich auf jeden Fall das Zeug hat, je nach Turnierverlauf, weißt ja auch immer nicht, auf wen du dann triffst, das ins Viertelfinale, Halbfinale vorstoßen könnte, weil die nicht nur Erling Haaland haben, die haben auch einen Julian Riasson aus Dortmund. Das Vorlagenmonster, Flankenmonster, richtig gute Saison gespielt, viele Assists gesammelt, dann hast du einen Martin Ødegaard, du hast einen Alexander Sørloth, Jens-Peter Hauge von Bodo Glimt, also das ist schon eine richtig gute Truppe mit viel Qualität, meiner Meinung nach so eine goldene Generation bei den Norwegern und wir könnten ja theoretisch im Achtelfinale schon auf die Norweger treffen.
Ja,
wird ungemütlich.
Wir haben einen sehr seriösen Kollegen von einer sehr großen Zeitung.
Liebe Grüße an Julian Wolf.
Genau. Jetzt wollte ich gerade die
Fährte, dürfen wir hoffentlich sagen.
Jetzt wollte ich gerade die Fährte falsch legen und wollte von vier Buchstaben reden und alle hätten gedacht, es wäre Bild. Und es ist aber Welt.
Gehört ja zusammen.
Springer Verlag. Herzliche Grüße. Der sagt, falls Deutschland auf Norwegen treffen sollte, dann fliegt Deutschland raus. Ich persönlich muss sagen, wenn ich jetzt dann schon wieder höre, was du so alles erzählst, ja, die haben den Spieler, goldene Generation. Wenn man nicht wüsste, dass du über Norwegen sprachst, hätte man meinen können, du sprichst über Belgien.
Oder England.
Ja, und zwar, also Belgien die letzten 15 Jahre. Oder Ecuador. Ach, Ecuador war jeweils Geheimfavorit?
Boah, die haben auch eine gute Truppe. Die haben eine sehr, sehr gute Truppe.
Wir denken jetzt erstmal von Spiel zu Spiel. Jetzt
Pacho, Hincapié.
Jetzt wollen wir erstmal über Curaçao sprechen, wo ja der Anwalt, der dicke Anwalt, Dick Advokat,
ältester Trainer ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja. Nochmal,
danke.
Und jemals. Hat die Mannschaft, die am lockersten in der Hüfte ist, habe ich gesehen.
Das macht wirklich Spaß. Deshalb bin ich, obwohl ich eigentlich überhaupt gar kein Fan bin von dieser XXL-WM mit 48 Mannschaften, bin ich wirklich total happy, dass so eine Mannschaft dabei ist. Also das macht wirklich Spaß, die im Bus zu sehen, wenn die auf dem Trainingsplatz sind, wenn die am Flughafen sind. Die tagen einfach so positive und gute Stimmung rein, das ist unfassbar und
für so
die können uns tatsächlich freuen.
Für so Romantiker wie dich ist das natürlich
was. Das sagst du mit deinem Ehevergleich?
Nee, das war ja eiskalt. Das war ja, was ich da, diese Metapher, die sollte ja allen Beteiligten die Maske vom Gesicht reißen und zeigen, dass das nichts mit echter Liebe zu tun hat.
Nein, aber das ist doch schön, oder? Wurde. Dass die dabei sind.
Ja, ich freue mich für Curaçao, dass Curaçao dabei ist.
Ja. Hälfte der Jürgen Einwohner Klopp von Winston-Salem übrigens.
Ja, Jürgen Klopp war im letzten Jahr im Urlaub dort. Mhm. Curaçao.
Ja.
Sehr Kreuzfahrt.
Schön. Ja, karibische Insel. Ich glaube aber nur einer tatsächlich dort geboren oder spielt dort aktuell. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Das ist ganz gefährliches Halbwissen. Die meisten spielen nämlich
in den Niederlanden.
So nämlich, weil es zum Königreich der Niederlanden gehört. Trotzdem autonom.
Deswegen auch ständig niederländische Trainer. Wie unseren Dick Anwalt.
Ja.
Dick Advokat.
Ja, also der Star ist der Trainer, kann man sagen. Und sollte ein noch deutlicher Klassenunterschied sein als das Eröffnungsspiel. Wir können davon ausgehen.
Wir haben ja ein Weltklasse-Innenverteidiger-Duo, also können wir schon gar kein Tor kassieren. Wir haben den besten Torhüter der Welt im Tor mit Oliver Baumann, also kann doch da auch schon gar nichts mehr passieren.
Ja, mach weiter. Wir haben mit Jamal Musiala und Flo Wirtz, wenn sie den Topform haben, das beste Offensivduo.
Genau, vielleicht. Wir haben Leroy Sané, der immer für einen magischen Moment zu haben ist. Stark.
Das wird beim DFB runtergehen wie Wasser, wie David auch so schön sagen
würde. Du hast jetzt gar nicht gemerkt, wen ich da im Tor genannt habe.
Manuel Neuer.
Ja, siehst du hast nicht richtig zugehört.
Was hast du gesagt?
Oliver Baumann.
Gott. Habe ich deinen Joke nicht verstanden? Ja, ich bin jetzt so auf Manuel Neuer getrimmt.
Spielt der denn überhaupt?
Manuel Neuer? Mhm. Ich gehe jetzt mal ganz, ganz stark davon aus.
Tja.
Hast du anderweitige Infos aus München bekommen? Naja, ich meine, der trainiert jetzt seit Montag mit der Mannschaft, steht auf dem Platz, hechtet, ja, fängt und ganz ehrlich, ja, gut. Kursau könnte man vielleicht auch noch jemand
das anders
vorstellen und
das
sagen, dann ist er vielleicht wirklich bei 95%.
Wenn Manuel Neuer tatsächlich nur bei 99,99% stehen sollte, dann wäre Curaçao ein Spiel, das man ihm auch noch abzwicken könnte.
Und das gönnt er dann Alex Nübel.
Alex Nübel. Müssen wir kurz über Alex Nübel sprechen? In der Abgrenzung zu David Raum. Also wir haben ja gerade, das Thema sollten wir schon noch kurz aufgreifen. David Raum ist ja jemand, der trotz dieses Abrutschens, sage ich jetzt mal, aus der Startelf den Teamplayer memt. Viele Beobachter sagen aber, gut für den Teamgeist und die Mannschaft steht zusammen etc., aber wo es knistern könnte, wäre Manuel Neuer gegen Alex Nübel. Wir haben ja da auch den Kronzeugen Hasan Salihamidžić, der das aus der Zeit beim FC Bayern beschrieben hat, dass es da zwischenmenschlich nicht gefunkt hat. Wie groß ist das Risiko, wenn der dritte Torhüter nicht der gute Laune-Onkel à la Ron-Robert Zieler ist oder Kevin Trapp, sondern jemand ist, der mit der Nummer 1 eine Vorgeschichte hat?
Dafür ist ja Jonas Ubich dabei, der die gute Laune Onkel zumindest für Manuel Neuer, glaube ich, spielen kann.
Ja.
Für ihn ist es, glaube ich, schon eine sehr bescheidene Situation. Also es ist ja kein Geheimnis, dass sie keine allerbesten Freunde sind. Gründet, das wirst du besser wissen aus der Zeit schon bei den Bayern. Und für ihn ist es jetzt natürlich schon eine sehr, sehr schwierige oder ja sehr, sehr undankbare Situation.
Ja, schwierige Karrierephase. Also plötzlich bist du nur noch die Nummer 3 in der Nationalmannschaft. In München wirst du rasiert, kriegst gesagt, danke für deine treuen Dienste, hast eh kaum für uns gespielt, wir brauchen dich auch in Zukunft nicht mehr. Die Stuttgarter haben sich für einen anderen Weg entschieden. Er hat zwar noch einen Vertrag.
Angebote von Top-Clubs flattern auch nicht herein.
Das kommt ja noch vielleicht, aber es ist keine angenehme Karrieresituation derzeit für Alex Nübel. Aber ich habe den immer so kennengelernt als jemand, der das Geschäft auch so ein bisschen von oben betrachtet, sehr distanziert, jetzt nicht so emotional wird. Und ich habe mit ihm gesprochen nach seinem Debüt in Senica in Bosnien-Herzegowina. Und da war total cool. Und man hatte gar nicht den Eindruck, okay, der Mann hat gerade sein erstes Länderspiel gemacht. Oliver Baumann war ja so jemand, der total geflasht war nach seinem Debüt. Alex Nübel war halt so ein Strich auf der Bucketlist. Mhm. Okay, jetzt habe ich auch ein Länderspiel gemacht.
Ja. Sehr lockerer Typ, sehr angenehmer.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass der heulend im Bett liegt da drüben im Hotel. Ja,
das ist das schon einzuschätzen, ne? Und ja, so viele Weltmeisterschaften, ne, wird dann mit Manuel Neuer jetzt auch nicht mehr im Kasten stehen. Wobei,
wer weiß.
Also da habe ich mich schon mal weit aus dem Fenster gelehnt bei Manuel Neuer vor nicht allzu langer Zeit. Von daher, will ich da nichts mehr ausschließen.
Wir werden sehen. Wir hören jetzt nochmal in den Podcast rein, ob ich vorher wirklich Oliver Baumann gesagt habe, um diesen Gag
vielleicht
zu platzieren.
Vielleicht habe ich tatsächlich kurz geschlafen.
Ja, guten Morgen.
Oder du hast dich versprochen. Das hören wir dann auf jeden Fall. Oder ihr hört es am Montag wieder.
Wir lassen es auf alle Fälle drin.
Ja, klar.
Und ihr hört
alles
uns.
Alles ungeschnitten.
Ihr hört uns dann am Montag wieder, weil da werden wir dann das Spiel nachbesprechen gegen die
Karibikinsel.
Gegen die Karibikinsel mit dem Dick Advokat als Trainer.
So ist es. Für euch noch zur Info vielleicht ist es ganz interessant. Für uns geht's jetzt auf die Pressekonferenz erstmal mit Dennis Undav. Schauen mal, ob er seinen Kopper ausgezogen hat.
Und
oder ob er den noch anhat.
Also ich gehe ja auf die Pressekonferenz. Du gehst zu einem Einzelinterview.
So ist es.
Und zwar mit einem Spieler, dessen Namen wir heute mehrmals genannt haben.
Sehr gelobt haben, oder?
Aber zumindest. Dessen Namen wir jetzt erstmal nicht verraten.
Was für ein Teasing.
Genau, also haltet die Augen und Ohren offen. Wir werden euch im Podcast davon erzählen, falls es bis dahin noch interessant ist, nach dem 0:3 gegen Curaçao, nach dem möglichen. Da haben wir dann viel zu besprechen.
0:3?
Ja, da haben wir zu viel zu besprechen, wenn das soweit kommen sollte. Also ich gehe davon aus, die gewinnen 5-0.
Ja, ja.
Wenn sie 0:3 verlieren, dann haben wir wirklich was zu besprechen.
Ja, wird ein sportlicher Tag übrigens für uns. Samstag, also morgen geht's ja für uns dann nach Houston und dann ist noch früh ins Bett gehen, weil Sonntag
früh aufstehen,
der Doppelpass an.
Schalte an den Doppelpass, wie gewohnt,
11:30 Uhr für uns.
Ja, richtig, 11 Uhr deutscher Zeit.
Einschalten, wir freuen uns.
Geschaltet wird dann um 4:30 Uhr texanischer Zeit. Danach kommt noch WM aktuell, müssen wir auch noch schalten und dann wird irgendwann mal Fußball
dann
gespielt.
Dann ist da ja auch noch ein Fußballspieler.
Und dann müssen wir zum Flughafen.
Schnell Interviews machen im besten Falle.
Genau, und dann nach Winston-Salem zurückfliegen.
Das wird ein schöner Tag. Ich glaube, das wäre mal ein schöner Tag, auch da ein bisschen hinter die Kulissen auf Social Media ein bisschen mitzunehmen. Ich glaube, das machen wir.
Das machen wir.
Und dann nehmen wir abends noch Podcast auf. Dann hören wir uns am Montag wieder. Und wie immer, ihr wisst doch Bescheid. Feedback, Anregungen, Kritik. Immer her damit. Positive an mich, negative an Stefan Kumberger. Der verzeiht das leichter.
Richtig. Also, wenn ihr Hass und Hetze parat habt, dann immer an mich. Weil alle anderen Kollegen in dieser Branche sind eher Schneeflöckchen.
Ja.
Ich halte das aus. Ich,
so.
Ich trage meine Ritterrüstung,
ja,
und lasse dann die Angriffe an mir vorbei, auf mich
einprasseln.
Einprasseln. Kriege ich hin. Gut, danke. Mit Blick auf die Uhr. Wir müssen zum Training.
Ja.
Zucki zucki.
22 Minuten haben wir noch.
Genau. Euch da draußen viel Spaß beim Hören der folgenden Folgen. Also die habt ihr ja jetzt gerade schon gehört. Jetzt kann ich euch keinen Spaß mehr wünschen dabei. Haltet die Ohren offen, haltet die Ohren steif. Am Montag nach dem Curaçao-Spiel hört ihr uns wieder. Bis dann.
Punkt.
Bis dann. Ciao.
Ciao.